NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. März 1954. Die Wasserstoffbombenexplosion auf dem Bikini-Atoll.
Rund 5000 Kilometer östlich der Philippinen liegen die Marshallinseln. Eine Gruppe von über 1000 Inseln mitten im Pazifischen Ozean, viele von ihnen als Atolle malerisch um azurblaue Lagunen drapiert. Doch die Schönheit ist trügerisch. Denn ausgerechnet dieses Paradies nutzten in den 1940er und 50er Jahren die USA, um ihre Atombomben zu testen.
Jetzt flammt ferne am morgendunklen Horizont ein Licht von 500 Sonnen auf. Ein Feuerball und eine Säule aus Feuer schießen mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit in die Höhe.
In den Marshallinseln wurden so viele Atomwaffen gezündet, dass es einer explosiven Kraft von 100 Millionen Tonnen TNT entspricht. Im gesamten Zweiten Weltkrieg sind insgesamt nur in Anführungsstrichen 36.000 Tonnen an Sprengladungen abgeworfen worden.
Sagt Biologe Bernd Franke vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg.
Die Strahlenmenge, die freigesetzt wurde, kann man am besten am Beispiel von Jod-131 messen. Wir haben in den Marshallinseln ungefähr das 15-fache dessen, was wir bei Tschernobyl insgesamt in die Luft freigesetzt hatten. Das zeigt ein bisschen die Dramatik und die Größenordnung des Problems.
Für die Bewohner der Marshallinseln sind die Atomwaffentests der traurige Höhepunkt einer langen Geschichte der Zerstörung ihrer Kultur und Heimat.
Im 16. Jahrhundert wird die Inselgruppe im Pazifik erstmals von Europäern entdeckt. Mitte des 19. Jahrhunderts erreichen christliche Missionare die Marshallinseln und verdrängen die traditionellen religiösen Überzeugungen der Insulaner.
Ende des 19. Jahrhunderts legen deutsche Kaufleute auf den Inseln Kokosplantagen an. Das Deutsche Kaiserreich beansprucht die Marshallinseln für sich und erklärt die Region zum Teil der Kolonie Deutsch-Neuguinea.
Im Ersten Weltkrieg besetzen die Japaner die Inselgruppe. Sie führen die von den Deutschen begonnene Ausbeutung und Entrechtung der Einheimischen fort und errichten dort Militärbasen.
Im Zweiten Weltkrieg erobern die Amerikaner die Marshallinseln. Als der Krieg 1945 endet, pochen sie darauf, dass ihnen die Inselgruppe von den Vereinten Nationen als Treuhandgebiet übergeben wird.
Der Sinn der damaligen Treuhandgebiete war es eigentlich, die dort heimische Bevölkerung zu fördern, bis sie auf eigenen Beinen stehen konnte. Doch die Vereinigten Staaten haben mit der Region etwas anderes vor. Sie planen dort, in sicherer Entfernung zu den eigenen Landesgrenzen, Tests mit Atomwaffen. Dem Lieblingskind des gerade beginnenden Kalten Krieges zwischen den USA und der UdSSR. Für ihre Atombombentests wählen die Amerikaner zwei Atolle am nördlichen Rand der Marshallinseln aus. Das Bikini-Atoll und sein westliches Nachbaratoll Eniwetok. Doch es gibt ein Problem, denn auf den Inseln der Atolle leben Menschen. Damit sie sich der Umsiedlung nicht widersetzen, tischt man ihnen Lügen auf.
Amerikanische Regierungsbeamte sprachen mit den Eingeborenen von Bikini über die Evakuierung des Atolls. Die Insulaner freuen sich, dass die Yankees ein bisschen Abwechslung in ihr Leben bringen.
When the US officer came from Washington DC, he came and see the people of Bikini.
Völlig anders als amerikanische Medien berichtet die Marshallesin Darlene Keju von den Gesprächen.
Als der US-Regierungsoffizier kam, traf er auf das Volk von Bikini. Er sagte dem Häuptling, dass die US-Regierung Bomben testen wolle. Ich zitiere: zum Besten der Menschheit und um alle Kriege zu beenden. Aber eins sagte der Offizier dem Häuptling nicht. Er sagte nicht, dass das Volk niemals nach Hause zurückkehren werde.
That they will be homeless forever.
Im Juli 1946 beginnen die Amerikaner mit der Operation Crossroads und bringen auf Bikini die erste Atombombe zur Explosion. Während man sich hierdurch in Europa zum Produktnamen für eine neue Damenbademode mit hoher gesellschaftlicher Sprengkraft inspirieren lässt, wird die Heimat der Bikinianer verstrahlt und teilweise pulverisiert. Mit Beginn der 1950er Jahre werden Kernwaffentests zwar auch im US-Bundesstaat Nevada durchgeführt, doch bringt man dort wesentlich kleinere Bomben zur Explosion. Die Tests großer Kernwaffen finden weiterhin auf Bikini und Annie Watoc statt.
1954 starten die USA auf den Marshallinseln die Operation Castle. Die erste Bombe der Testserie erhält den euphemistischen Namen Bravo. Sie wird am 1. März 1954 auf dem Bikini-Atoll gezündet. Die Explosion fällt weitaus heftiger aus als erwartet.
Gerechnet hatte man mit einer Sprengkraft von 6 Megatonnen. Doch die Wasserstoffbombe hat eine Sprengkraft von 15 Megatonnen. Bravo ist über 1000-mal so stark wie die Atombombe, die Hiroshima zerstörte. Sie ist die stärkste jemals von den USA zur Explosion gebrachte Kernwaffe.
Verschätzt hat man sich bei der Explosion von Bravo nicht nur bezüglich der Sprengkraft, sondern auch was den Wind betrifft, der Richtung Osten weht. Durch den radioaktiven Fallout, den er mit sich trägt, wird die Besatzung eines japanischen Fischerboots sowie die Bevölkerung der Atolle Rongelap und Utrik verstrahlt.
Die offizielle Version ist, der Wind wehte als Unfall in Richtung der bewohnten Insel. Die andere These ist, es war auch ein geplanter Test, um die Auswirkungen auf die Inseln und die Bewohner untersuchen zu können.
Erst 2 Tage nach der Explosion werden die Einwohner von Rongelap evakuiert. Für sie beginnt eine Odyssee von medizinischen Tests und Umsiedelungsmaßnahmen, bevor die Amerikaner sie einige Jahre später auf ihr Atoll zurückbringen.
Auf Fragen, ob die Insel jetzt wieder bewohnbar wäre, hieß es von Seiten der amerikanischen Regierung, man solle sich keine Sorgen machen, die Strahlenbelastung läge unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte, alles würde auch untersucht.
Untersuchungen, die für die Amerikaner sogar von großem Interesse sind, wie ein internes Schreiben der US-Atomenergiekommission von 1956 über das durch Bravo ebenfalls verstrahlte Utrik-Atoll zeigt.
Es wäre sehr interessant, Messungen vorzunehmen, wie viel von den schädlichen Stoffen Menschen in einer kontaminierten Umgebung aufnehmen. Auch wenn diese Menschen nicht wie westliche zivilisierte Menschen leben, so sind sie uns doch ähnlicher als Mäuse.
Mit Bedacht haben alle Atomnationen ihre atomaren Versuchslabore möglichst weit ab der eigenen Bevölkerung angesiedelt. Doch wie sich in den 1950er Jahren zeigt, legt die Radioaktivität über die Atmosphäre weite Strecken zurück.
Was die wenigsten wissen, ist, ja, die atmosphärischen Tests aus der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten hatten zu globaler Kontamination geführt. Das heißt, wir hatten auch in Deutschland Strontium-90-Werte und Cäsium, die relativ hoch waren im Brot.
Da nun die eigene Gesundheit gefährdet ist, einigen sich USA und UdSSR in den 1960er Jahren darauf, keine weiteren atmosphärischen, sondern nur noch unterirdische Atomtests durchzuführen. Einige andere Atomstaaten haben kein Interesse an einer solchen Vereinbarung. Unter ihnen Frankreich, das 1966 gerade erst mit Atomtests auf dem Mururoa-Atoll in Französisch-Polynesien begonnen hat. Da die Atomtests auf den Atollen der Marshallinseln nun beendet sind, beschließen die USA, die kontaminierten Inseln oberflächlich zu reinigen und auch die letzten umgesiedelten Insulaner in ihre Heimat zurückzuführen. Nach über 2 Jahrzehnten der Entwurzelung.
Es wurden Menschen aus Bikini in den 70er Jahren wieder zurück nach Bikini verfrachtet und die amerikanischen Regierungsvertreter und Wissenschaftler hatten sich verrechnet. Sie hatten die Strahlenbelastung von den Bewohnern nach Rücksiedlung auf Bikini so vorhergesehen, als ob die Leute sehr wenige lokale Lebensmittel äßen. Aber dem war nicht so.
An der Inseloberfläche ist die Strahlung verhältnismäßig gering. Doch ihrer Tradition gemäß ernähren sich die Bikinianer von dem, womit ihre natürliche Umgebung sie versorgt. Im Boden verbergen sich jedoch viele radioaktive Stoffe, die von den Pflanzen und ihren Früchten aufgenommen werden.
Nachdem man dann untersucht hat, wie viel radioaktives Cäsium sie im Körper hatten, wurden sie wieder von Bikini re-evakuiert. Und das hat sich natürlich in den Marshallinseln rumgesprochen. Und in Rongelap hat man dann gesagt, was ist, wenn man sich bei uns verrechnet hat.
Kein fernliegender Gedanke, denn seit Jahren klagen die Bewohner der betroffenen Atolle damals über Krankheiten.
We have
Wir haben endlose gesundheitliche Probleme. Wir haben Hunderte von Frauen, die Fehlgeburten hatten. Wir haben Leukämie. Wir haben Schilddrüsenkrebs. Wir haben totgeborene Babys.
Das Vertrauen der Marshallesen in die Amerikaner ist in den 1980er Jahren restlos erschöpft. Die rückgesiedelten Bewohner des Rongelap-Atolls verlangen von den USA die erneute Evakuierung. Doch die Amerikaner weigern sich.
So entschließt sich die Umweltorganisation Greenpeace 1985, die Bevölkerung von Rongelap mit ihrem Schiff Rainbow Warrior zu evakuieren. Es ist die letzte Fahrt der Rainbow Warrior. Kurz danach wird das Schiff von französischen Geheimagenten in die Luft gesprengt, damit die Umweltschützer nicht gegen die französischen Atomwaffenversuche am Mururoa-Atoll demonstrieren können.
Den Marshallesen platzt langsam der Kragen. Nach der erneuten Evakuierung schicken die Einwohner von Rongelap ihren Senator in die USA, um dort für eine neue Untersuchung des Atolls zu kämpfen.
Damals lebte ich in Washington D.C. und habe den Senator kennengelernt. Und das hieß explizit, wir wollen keine amerikanischen Wissenschaftler. Und deswegen kam ich in den Genuss dieses Kontaktes und habe mir damals diese Untersuchungen angeschaut.
Da Bernd Franke in den bisherigen Analysen grobe Fehler nachweisen kann, lässt sich der amerikanische Kongress auf eine neue, unabhängige Begutachtung des Rongelap-Atolls ein, die in den 1990er Jahren von Franke und seinen Kollegen durchgeführt wird.
Das Ergebnis war, ohne eine Dekontamination des Atolls keine Rückkehr. Und der amerikanische Kongress hat dann in Folge dieser Untersuchung in den 90er Jahren 60 Millionen Dollar bereitgestellt, um Boden abzutragen, neue Häuser zu bauen, um diese Belastung so weit wie möglich zu reduzieren.
Die Dekontamination findet allerdings nur auf der Hauptinsel des Rongelap-Atoll statt. Und sie dauert Jahre. Nach ihrem Abschluss kehren nur wenige Menschen auf das Atoll zurück. Durch Jahrzehnte der Falschinformation und immer neue Umsiedlungen ist das Misstrauen zu groß und die Entfremdung zu stark.
Der wichtigste Faktor ist eigentlich die Entwurzelung, der Verlust von Heimat. Wer in den Marshallinseln lebt, hat Anrecht darauf, in den Vereinigten Staaten zu arbeiten. Und es gibt eben immer mehr, die das dann auch tun. Die Marshallinseln als Kulturraum, die gibt es so nicht mehr.
Ein Kulturraum, der seit zwei Jahrhunderten von christlichen Missionaren, deutschen Kaufleuten sowie dem japanischen und amerikanischen Militär nachhaltig zerstört wurde. Heute ist das Land arm und, obwohl seit Mitte der 1980er Jahre formal eigenständig, wirtschaftlich vollkommen abhängig von den Vereinigten Staaten, die an der Inselgruppe nach wie vor militärisches Interesse haben. Auf dem Kwajalein-Atoll, dem größten Korallenatoll der Welt, testen sie Interkontinentalraketen.
Die Marshallesen wurden von der amerikanischen Regierung nach Strich und Faden ausgenutzt. Sie wurden belogen, sie wurden nicht nur ihrer Heimat beraubt, sie wurden ihrer Würde beraubt, sie wurden behandelt wie Meerschweinchen. Ihnen wurde Unrecht getan, erheblich. Und die Schadensersatzzahlungen, die bezahlt wurden, sind wirklich marginal und eine wirkliche Entschuldigung, die habe ich auch noch nicht gelesen.
Neben den Folgen der Atomtests haben die Bewohner der Marshallinseln heute noch ein weiteres Problem, das erneut nicht sie, sondern die Menschen der ersten Welt zu verantworten haben.
Durch die Erwärmung des Weltklimas und den steigenden Meeresspiegel sind die Inseln jetzt noch einer anderen Gefahr ausgesetzt. Also die Marshallinseln müssen sich natürlich überlegen, wo sie langfristig leben können. Die Marshallinseln sind eine tragische Region auf unserem Planeten. Die Marshallinseln, die haben es nicht leicht und verdienen unsere Anteilnahme und unsere Hilfe, sowohl moralisch wie auch finanziell.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an die Wasserstoffbombenexplosion auf dem Bikini-Atoll, die am 1. März 1954 stattfand. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.